Willkommen zu meinem Podcast Kunst gefasst. Ich habe heute einen lieben Freund zu Gast. Georg Kugler ist Pianist und Cellist, Musikpädagoge. Und ich überlasse das Wort, damit Georg sich selber vorstellt. Hallo Georg, herzlich willkommen.
Hallo Anna, grüß dich.
Erzähl mal, was machst du, wer bist du? Du bist Pianist und Cellist?
Ich bin Pianist und Cellist, in erster Linie pädagogisch tätig, in freiberuflicher Praxis seit nunmehr 26 Jahren, gemeinsam mit meiner Frau, die auch Pianistin ist, Gitarre unterrichtet, Früherziehung lehrt. Und ja, das Unterrichten ist der große Schwerpunkt und auch eigentlich der Berufswunsch von mir schon sehr lange gewesen und von meiner Frau übrigens auch.
Ihr wolltet unterrichten?
Ja.
Du hast Musik studiert, um zu unterrichten?
Eigentlich ja. Also natürlich erstmal die Begeisterung für Musik. Die war einfach früh da. Da war auch Förderung da. Aber ich muss sagen, dass ich in meiner Jugend so ein Glück hatte mit meinen Musiklehrern von der menschlichen Seite her, dass ich mir immer sagte, das willst du auch machen. Und als es dann ins Studium ging und ich eben auch merkte, dass andere ganz anderen Unterricht hatten und vielleicht in Kommilitonen in vieler Hinsicht viel weiter waren als ich, merkte ich eben auch, was an dem Unterricht, den ich in den 70er und 80er Jahren genossen habe, vielleicht nicht so gut war fachlicherseits. Und es war mir sehr ein Bestreben, eben zu sagen, ich mache das mal anders und eben auch besser. Und das hat diese Begeisterung, das ganze Studium und natürlich in der Zeit danach durchgehalten.
Wie hat das überhaupt angefangen? Was machen deine Eltern?
Ich komme aus einem klassischen Bildungsbürgerhaushalt, zumindest zu der einen Hälfte. Meine Mutter hat eben Kriegsgeneration auch Geige gespielt. Musik spielte in dem Haushalt eine große Rolle, natürlich klassische und auch nicht weiter als Brahms. Da wurde es dann schon zu modern.
Klasse.
Ja, war wirklich so. Also ich bin aufgewachsen, dass man sonntags morgens die Tafelmusik von Telemann hörte zum Frühstück oder was von Händel, sehr viel Barockmusik, Vivaldi, Mozart natürlich. Mein Vater war Naturwissenschaftler, Physiker, kam auch aus einem nicht musikaffinen Umfeld, durchaus der Musik hörend, freundlich zugeneigt, hat aber selber nie Musik gemacht. Und meine Mutter fiel halt früh auf, noch bevor ich sprechen konnte, dass ich Lupenreintöne einfach gesungen habe. Und dann im Alter von 4 Jahren ja auch klar wurde, dass ich ein absolutes Gehör hatte, weil ich hatte mir so auf Glockenspielen ein bisschen was beigebracht und konnte dann sagen, Mama, du hast gerade einen Fis gesungen.
Aha.
Ja, und wie das damals in den 70ern so war, wurde man dann in der örtlichen Musikschule für die Früherziehung angemeldet. Die ganze 2 Jahre dauerte. Gefolgt von der musikalischen Grundausbildung nochmal 2 Jahre. Grundausbildung war damals im Prinzip Blockflöten spielen zu 20. Alle spielen ihr Stück vor, eigentlich von heute aus gesehen undenkbar. Aber ich habe das unheimlich gerne gemacht und es war auch irgendwie völlig normal. Das Instrument fängt dann erst mit 9 Jahren an. Bei mir verzögerte es sich dann noch ein bisschen, weil die Musikschule der Stadt Düren damals ein ganz neues Konzept machte, den sogenannten Workshop, wo 1 Jahr lang verschiedenste Instrumente ausprobiert wurden, auch mit nach Hause genommen werden durften. Und bis ich dann mal beim Cello gelandet war, war wieder 1 Jahr rumgegangen, dann war ich schon fast 10 Jahre alt und durfte endlich mein Wunschinstrument spielen.
Ach, das war gar nicht Klavier, das war schon Cello.
Es war auch Klavier. Aber bei Klavier waren meine Eltern noch der Meinung, ach nee, so ein Ding anschaffen da und ist vielleicht doch so ein bisschen höhere Töchtermäßig. Also irgendwie fand meine Mutter, weil sie auch Geigen gespielt hat, Cello schön. Ich fand Cello auch schön und hatte dann eine wunderbare Lehrerin auch gehabt. Aber die Begeisterung fürs Klavier wuchs einfach. Es gab eben Freunde, die eins hatten und ich spielte einfach drauf. Bis dann meine Eltern mir den Wunsch erfüllt haben, anderthalb Jahre nachdem ich mit dem Klavier Cello angefangen hatte. Und dann kam das Klavier und wieder ein ausgesprochen freundlicher und empathischer Lehrer, der noch Musikstudent war, ein Steinwurf von mir entfernt wurde. Und endlich hatte ich meinen Klavierunterricht und dann waren die Nachmittage mit Musizieren ausgefüllt.
Na, dann oute dich mal. Wie viel hast du denn so geübt in der Schulzeit?
Eigentlich immer. Muss ich sagen, dass Üben und Spielen, ich da auch gar nicht so genau hingeguckt habe am Anfang. Ich bin einfach dauernd ans Klavier gegangen oder auch ans Cello. Das sagte die Lehrerin damals auch, lieber viermal am Tag in die Hand nehmen, dann lernst du das alles, anstatt jetzt einmal langweilig eine Dreiviertelstunde am Stück und dann packe ich es weg. Es wurde dann, wo mir klar war, dass ich Musik studieren werde, mit 14 Jahren natürlich sukzessive mehr. Das waren dann durchaus 3 Stunden am Tag gewesen, die man gemacht hat. Und für 2 Instrumente ist das ja auch keineswegs zu viel.
Und das hast du bis zum Abitur so durchgehalten?
Das habe ich bis zum Abitur durchgehalten. Hatte auch noch das Riesenglück, erstmal auf einem humanistischen Gymnasium zu sein, wo Musik sehr viel zählte. Wir konnten noch Streichquartette, Klaviertrios etc. spielen und das auch in die Bewertungen eingehen lassen. Auf einem wirklich,
aber das war kein musisches Gymnasium, sondern ein humanistisches.
Ja. Ein humanistisches, die aber einen sehr guten musikalischen Zweig hatten und wo wirklich auch gerade im praktischen Unterricht, Instrumentalpraxis hieß das in der Oberstufe, intensiv mal ein halbes Jahr an einem Streichquartett oder Klaviertrio gearbeitet wurde. Und da war es auch völlig klar, wenn dann Freistunden sind, bin ich in die nahegelegene städtische Musikschule gegangen und habe dann morgens geübt.
Ja.
War dann ganz toll, die Lehrer waren noch nicht da, man konnte an die tollen Flügel, ich hatte da immer noch nur ein Klavier.
Ja.
Und ja, wenn die Aufgaben fertig waren, damals durften auch Oberstufenschüler weitgehend ohne Nachmittagunterricht auskommen. Ja, dann wurde sehr viel gespielt, ein bisschen zu Lasten der Schule dann eben. Ja. Aber da ich ja wusste, ein NC brauche ich nicht, war mir das dann auch relativ egal.
Das humanistische Gymnasium, heißt es, du hast Latein und Altgriechisch gehabt?
Altgriechisch nicht mehr, das hätte meine Mutter sehr gerne gehabt, aber da war ich dann pragmatisch, es war Latein, erste Fremdsprache, Englisch, selbstverständlich zweite. Und dann wollte ich doch Französisch, weil meine Eltern fuhren nach Frankreich und ich fand die Sprache so toll und wusste auch, die wird mir leichter fallen als das Englische, weil ich Latein einfach immer eine so logische Sprache fand.
Ja.
Und so war es denn auch. Und insofern also zurück zum Humanistischen, nee, das Altgriechische, da hat sich dann auch so mein Vater mir Schützenhilfe gegeben, weil er hatte nämlich auch kein Altgriechisch und sagte, also kann ich so gut verstehen, dass du Französisch möchtest.
Also mir fehlt's, bei uns war das genauso, wir waren der erste Jahrgang, ich war auf einem humanistischen Gymnasium, das Gymnasium Petrino in Recklinghausen. Und ich war, wir waren der erste Jahrgang, die wählen durften, zwischen Französisch und Altgriechisch und ich habe Französisch gewählt, natürlich auch, ja, die gleichen Gründe. Habe später dann Englisch und Französisch Leistungskurs genommen, aber ich muss sagen, ich bedauere es. Mir fehlt das Grundwissen im Altgriechischen. Also ich habe es natürlich dann nach und nach gelernt und man kommt ja auch nicht drum herum, wenn man etymologisch interessiert ist, aber ich hätte es gerne in der Schule gehabt. So.
Ja.
Also Clara, wenn wir das irgendwie noch finden, es gibt ja kaum noch Schulen, die das anbieten.
Man könnte es in Köln, glaube ich, noch finden oder eben, muss man mal schauen. Interessant nur der Einschub, also ich hatte auch Englisch und Französisch Leistungskurs, wobei ich dann nach einem halben Jahr von Englisch zu Geschichte gewechselt bin. Aus dem Grund, dass unser Englischlehrer dem vielen die vielen Irrtümer, die man so schrieb, einfach nicht auf. Das heißt, es gab bei ihm eigentlich nur Einsen und Zweien. Ja. Und ich dachte, da werde ich in einem Grundkurs mehr lernen.
Ja.
Und Geschichte, Politik waren eigentlich auch so die Sachen außerhalb von Sprachen, die mich immer am meisten interessiert haben. Dann ist es Geschichte geworden.
Und wo hast du dann studiert? Du hast dann die Aufnahmeprüfung gemacht? Mit Klavier oder mit Cello oder beides?
Ja, ich habe die mit beiden Sachen gemacht. Erst an der Universität in Koblenz. Die hatte seinerzeit eben einen Ausbildungsgang Musikschullehrer und selbstständige Musiklehrer. Und da habe ich 1990 die Prüfung gemacht und hatte dann eben auch in beiden Fächern jede Woche eine Zeitstunde Unterricht gehabt, im Klavier wie im Cello. Das Cello war erst als Nebenfach eingestuft, wurde dann hochgestuft auf erweitertes Nebenfach. Da hatte ich auch gerade im Klavierbereich eine ausgezeichnete Pädagogin gehabt, die noch sehr jung war, selber im Konzertexamen stand, aber wo ich für heute noch sehr viel von mitnehme.
Wer war das denn?
Das war Frau Margit Molitor-Gold, eine Pianistin Jahrgang 64, also nur 5 Jahre älter als ich. Und sie hat sich enorm viel Mühe gegeben, auch eben, um mich auf eine Prüfung vorzubereiten an einer anderen Hochschule. Weil in Koblenz war das Studium von der Länge schon etwas begrenzt. Das war eine offizielle Zeit von 6 Semestern und 7. Prüfungssemester. Und eben schwerpunktmäßig eigentlich mehr bei der Ausbildung von Grundschul- und Hauptschullehrern. Ich bin dann gewechselt an die Folkwang Hochschule in Essen, Abteilung Duisburg, 92. Und habe da noch 3 weitere Jahre eben Klavier und Cello wirklich bewusst mit dem Abschluss Instrumentalpädagogik studiert.
Bei wem in Duisburg?
Beim Klavier war ich beim Professor Wambach gewesen, Professor Bernhard Wambach, der eben ein ausgesprochener Kenner von zeitgenössischer und avantgardistischer Musik war. Und im Cello hatte ich jetzt gehabt bei dem Herrn Tillmann Fischer, der ist heute Musikschulleiter hier in Köln und war damals Lehrbeauftragter in Duisburg. Und letzteren habe ich auch in sehr guter Erinnerungen eben für mein Weiterkommen auf dem Instrument. Beim Klavier ging das dann ein bisschen auseinander, aber da war mir auch klar, ich gehe sowieso pianistisch nach dem Studium einen anderen Weg, als es vielleicht von meinem Lehrer gedacht war oder welche Ideale er hatte.
Und zum Unterrichten. Es ist ja selten so, dass jemand sich von vornherein vornimmt, dass er unterrichten will. Also das meiste ist ja doch, man will ja spielen und dann ein bisschen nebenbei. Aber du wolltest wirklich unterrichten.
Ja.
Du und Christina auch, ich weiß. Also heute bist du ja mein Gast.
Ja.
Also sprechen wir in der Einzelform. Du wolltest wirklich unterrichten. Wann hast du damit angefangen? Wie? Und wir sprechen heute viel über das Unterrichten. Das interessiert mich alles.
Also ich habe angefangen zu unterrichten mit 18, indem ich einfach eine Kleinanzeige in der Dürener Zeitung aufgegeben habe, gebe Unterricht.
Ja.
Und sofort meldeten sich eine Familie und das waren praktisch meine Versuchskaninchen, wenn man so will. Ich bin damals zu den Schülern hingefahren und kann natürlich nicht alles toll gewesen sein, was ich getan habe, aber ich habe erst mal das weitergegeben, was ich von meinen guten Lehrern, zumindest so wie ich das fand, gelernt habe.
Und das ist interessant, denn in meiner Dissertation beschäftige ich mich genau mit der Frage, was geben wir eigentlich weiter? Wir geben ja oft den Input weiter, den wir selber bekommen haben, aber es gibt ja die ganzen pädagogischen Fächer im Studium, ja. Und ich habe bei meinen ganzen Probanden festgestellt, dass die nicht so einen starken Einfluss haben auf uns als Pädagogen und Pädagoginnen, sondern eher das, was wir mitgekriegt haben, was wir selber erlebt haben. Also das Evidenzprinzip überwiegt.
Auf jeden Fall. Also vor allem dann, wenn man es eben leibhaftig an sich selber erfahren hat und gesagt hat, das bringt mich weiter. Das Problem kann eben sein, dass, und gerade eben für einen sehr jungen Lehrer dann, dass man denkt, das geht dann automatisch auch mit jemand anderen. Ne? Und um sich da hinein zu erarbeiten, was für ein Mensch ist dieses Kind, was jetzt dort ist, was stellt es sich vor, was wünscht es, da braucht man natürlich Jahre, um dran zu reifen. Und da muss ich schon sagen, dass also in Duisburg wir eine sehr gute methodisch-didaktische Ausbildung hatten. Zwar mit viel Schwerpunkt damals auch auf Gruppenunterricht, der ja als nötig erachtet wurde, eigentlich in dem Sinne, um mehr Schüler zu generieren, wo ich immer schon ganz dagegen war. Aber von den Konzepten her, sich überhaupt mal hineinzudenken, was machst du jetzt in diesem Moment, in welcher Phase bist du eigentlich? Sich auch selber mal zu rezipieren und zu beobachten, hat mir das sehr geholfen, auch zu sagen, okay, nach dem Studium werde ich vieles wieder anders machen, aber da nehme ich auch eine Menge mit.
Was würdest du denn sagen? Was ist dein Unterrichtsstil?
Das ist eine sehr gute Frage und ich versuche das mal irgendwie ein bisschen zu fokussieren oder zusammenzubringen. Also er wandelt sich auch. Ich sag mal jetzt da, wo ich jetzt stehe, sage ich, er ist absolut situativ bedingt von dem Menschen, den ich vor mir habe, verbunden mit den Werken, die behandelt werden und natürlich auch von der ganzen Situation, in der man in dem Moment ist. Ob es dem Schüler gut geht oder weniger gut geht. Das heißt, man lässt sich eigentlich immer wieder neu ein auf die Situation. Was vielleicht ein Merkmal ist, dass es ganz überwiegend eben wirklich um die Sache gehen soll. Also nehmen wir mal das Beispiel. Wir haben im Klavierunterricht einen Satz einer Haydn-Sonate. Dann geht es jetzt eben auch um Haydn und nicht unbedingt direkt um so viel außermusikalische Sachen. Das kann sich alles noch entwickeln. Das heißt, wir gehen auch wirklich am Werk entlang. Ich gebe sehr viele Informationen, hoffentlich anregend genug darüber, wie der Komponist gelebt hat, wie die Zeit war, was es für verrückte Sachen in der Zeit gab und versuche Querverbindungen zu ziehen, natürlich ganz unterschiedlich auch wieder vom Alter der Schüler, dann ist mir sehr wichtig, die Schüler viel spielen zu lassen im Unterricht, weil Unterrichtszeiten sind, auch wenn man als Privatlehrer da ja besser gesegnet ist als an Musikschulen, trotzdem immer zu kurz. Jeder leidenschaftliche Pädagoge kennt das. Auch 60 Minuten können sehr kurz sein. Ja, klar. Und für den Schüler, der in der Regel eben einmal die Woche kommt, mit Ausnahme der Jüngeren, ist es wichtig, dass sie sich auch wirklich ausbreiten können. Ich nenne es auch gerade jetzt im Moment in dieser Zeit expandieren, einfach mal loslassen. Ich hatte viele Jahre auch den Stil gehabt, dass ich fast immer unterbrochen habe, schon bei den kleinsten Irrtümern oder sonst was, um ja keine Fehler einschleichen zu lassen. Ich bin da wesentlich entspannter geworden, weil das kann man visualisieren und sich für danach aufheben und oft ist es viel schneller weg, wenn davor mal frei von der Leber gespielt wurde.
Fehler waren ja, ist ja eine meiner Themen. Ich habe neulich ein sehr interessantes Online-Seminar gegeben. Und da ging es darum, dass wir, also es ging um den Unterschied zwischen Fehlerfreundlichkeit oder Fehlervermeidungshaltung, womit nicht gesagt ist, dass man Fehler durchgehen lassen sollte. Das ist nicht damit gemeint, ja. Aber den Fehler anders zu bewerten, nämlich als Hinweis auf etwas, was nicht klar ist, oder als Hinweis auf etwas, was uns nicht bewusst ist oder was noch nicht sitzt, oder ich nenne das immer so die weißen Flächen, ja. Dafür sind ja Fehler unsere Freunde.
Genau, ja.
Genau. Und wohingegen die Fehlervermeidungshaltung führt, ehrlich gesagt, mit der Zeit zu mehr Fehlern, ja, weil man ja dann auf den Fehler in negativer Weise fixiert ist. Siehst du das ähnlich?
Das sehe ich sehr ähnlich, wenn nicht genauso. Ich habe es auch wirklich über viele Jahre gelernt, den Fehler positiv anzusprechen. Schon einfach mal die negative Formulierung zu lassen, nicht irgendetwas, du sollst nicht das Fis vergessen, ne? Sondern zum Beispiel, gehen wir jetzt einfach mal auf ein elementareres Niveau von Schülern, wo es wirklich noch eine Anstrengung bedeuten kann, überhaupt an Fis zu denken. Ich sage jetzt, das Fis wartet sehnsüchtig auf deinen dritten Finger, es darf vorgefühlt werden. Merkt man sich einfach besser als eine wahnsinnige Aneinanderreihung von Dingen, das war falsch und ich mache dir mal vor, das geht so. Und es ist auch deswegen wichtig, weil diese Fehlerkultur ist ja nicht nur im musikalischen Bereich bei uns allgegenwärtig, sondern eben auch in den Schulen und meines Erachtens in den letzten 20 Jahren sogar schlimmer geworden, weil es eigentlich oft nur noch darum geht, richtig oder falsch. Punkte sammeln, Credit Points im Studium, alles, was vor 30 Jahren noch völlig unbekannt war. Und es gibt wirklich
schon... Haben wir überhaupt irgendwas gelernt, ne?
Fragt man sich. Ja, genau. Und wenn ich also denke, ich habe einen total netten 9-jährigen Schüler, der fähig ist, aber der so eine Sorge hat, immer was falsch zu machen. Eigentlich schön, dass er selber kommentiert, was er falsch gemacht hat und warum. Mhm. Aber immer, aua, ich habe was falsch gemacht. Ui. Ich habe ihn heute vor der Stunde noch unterrichtet, hier vor dem Podcast noch unterrichtet. Und ich sage auch einfach, Mensch, geh doch einfach nochmal neu rein. Ne? Die Musik rennt ja nicht weg. Du kannst dir jetzt einfach dieses kleine Ding... Es war die Öffnung der linken Hand von einer Quinte zu einer Sechstel eben gewesen. Ja. Du kannst dir das schon so speichern, dass es beim nächsten Mal gelingen wird. Und ich habe ihn spielen lassen und es ging dann. Aber das liegt wirklich auch in unserer Kultur tief verankert, dass wir versuchen, Fehler zu vermeiden, beziehungsweise, dass Fehler irgendwo ein Makel sind. Eigentlich müsste ich das ja können. Kennt ja jeder von uns auch selber, wo man sich sagt, ach Mann, warum setze ich den Daumen nicht auf den richtigen Platz in der Daumenlage oder sonst wie. Aber ich glaube, man muss dazu auch viele Erfahrungen sammeln, in die eine oder andere Richtung, um dahin zu kommen. Sei doch mal gelassen. Was ist an dem Fehler so schlimm? Er ist passiert und wir sind ja, in einer Gesellschaft, überhaupt in einem Leben, das ganze Leben ist voller Irrtümer und Fehler, die eigentlich darauf warten, dass wir sie aufdecken und mit ihnen zusammenleben.
Und daran wachsen, ne?
Ja, ganz genau.
Diese Fehlervermeidung, also ich betone nochmal, ich bin nicht der Meinung, dass man Fehler einfach lassen sollte, wie sie sind. Es geht nicht darum, dass die Musik schöner wird, nur wenn da falsche Töne sind. Es ist das Gegenteil. Die Musik wird schöner, wenn sie rein und rund und sauber und logisch und gestaltgeschlossen klingt. Das ist so. Aber ich finde, was du gerade gesagt hast, Fehler passieren. Das heißt, zwei Dinge beinhaltet das. Das eine ist, wir müssen sie nicht einspeichern, wir sollen sie nicht abspeichern. Das wäre ja etwas Lernen. Und das Zweite ist, sie passieren, weil passare heißt einfach vorbeigehen, ja? Sie geschehen, das gehört zum Leben. Und ich finde, es ist ein Unterschied, ob sie auf der Bühne passieren oder beim Üben, denn es hat mit Aufmerksamkeit zu tun. Gibst du mir da recht?
Absolut. Okay. Unser Ziel ist natürlich, und das ist für jeden Menschen, der Musik gerne macht, ja wichtig, ich möchte reinspielen. Ne? Ja, ich möchte spielen, was ich voraushöre oder wie auch immer. Ja. Es ging mir jetzt vor allem eben um den Übeprozess.
Ja.
Und dann natürlich, wenn die Aufführung ist oder ich möchte mal ein Werk abschließen und anderes machen, soll das ja auch wirklich gefeiert werden. Schau mal, ne? So vieles ist hier richtig gelungen und es kommt doch der Sache schon recht nahe. Ne? Also das ist auch etwas, was Kinder normalerweise überhaupt nicht mögen, wenn man zum Beispiel einen Fehler, wo man weiß, der Schüler hat den selber gehört, man als Lehrer ignoriert den nach dem Motto, ich will dem Schüler jetzt nicht überlasten, auf keinen Fall machen, sondern es ist eine Frage des Umganges.
Ganz genau.
Damit.
Ja, wunderbar. Ja, ja, so ist das. Also das Fis erwartet dich sehnsüchtig, nehme ich glatt auf. Ich gebe auch mal das Copyright an, aber das finde ich schön.
Wunderbar.
Das habe ich so noch nie gesagt. Ich habe neulich gehört, jemand hat gesagt, aber die Fehler prägen sich ja viel mehr ein. Ja, warum ist es so schwer? Habe ich nur gedacht, naja, sie bringen sich nicht mehr ein, sondern wir versuchen sie ja zu ändern. Es ist ja einfach der Lernvorgang, der entscheidend ist. Ja? Und das, was wir als richtig empfinden, naja, das kann manchmal ausgeweitet sein. Also mir fällt gerade Franz Liszt ein, der, wenn er zum Beispiel in einer Phrase einen falschen Ton unter Anführungszeichen gespielt hat, dann hat er einfach kurz mal eine kleine Improvisation eingelegt, ja, um die zu begründen. So geht's nämlich dann auch. Aber nichtsdestotrotz, wir streben ja der reinen Gestalt zu. Also wir wollen ja auch die Glattheit hören im Konzert oder in der Prüfung oder im Wettbewerb oder auch einfach nur im Unterricht. Das ist ja auch schön, wenn es einfach mal so glatt ist. Nur ich bin der Meinung, da greift das Figur-Hintergrund-Prinzip, dass wir gar nicht das Schöne hören, wenn wir das andere nicht kennen. Das heißt, wenn wir von Anfang an immer nur auf Sicherheit spielen und nur vorsichtig und bloß keinen falschen Ton, dann erkennen wir den Wert vermutlich nicht so sehr, ne?
Ja.
Deine Schüler und Schülerinnen, ich benutze immer den generischen Maskulin.
Sehr
das
gerne.
Ist immer beides mit gemeint.
Meine Sprache und
ja,
das können wir
genau, also ich bin nicht geneigt zu irgendeiner Seite, ist einfach nur ein Sprachgebrauch. Sag mal, deine Schülerschaft.
Ja.
Wie motivierst du deine Schüler?
Ich muss sagen, dass die Motivation eigentlich in den letzten Jahren leichter geworden ist, weil es gibt kaum noch ein Kind, was sich von seinen Eltern zum Unterricht zwingen lässt oder treiben. Und das finde ich auch sehr gut so.
Ja.
Bei aller Trauer manchmal über ein doch sehr zurückgegangenes Bildungsbürgertum, was irgendwie nicht mehr richtig da ist, vielleicht in manchen Gebieten wie in Bonn oder Münster noch, aber eben so in der Fläche nicht mehr, hat es einen großen Vorteil, dass es so ist, dass der Schüler von sich aus sagt, ich interessiere mich für Klavier oder Cello. Die Eltern sagen, du weißt, das verpflichtet eben auch, es muss was gemacht werden. Und dann nimmt der Lehrer dich mit.
Mhm.
Ich sage das auch deswegen, was ich einen Schlüssel finde für einen motivationsgeprägten Unterricht oder überhaupt einen Unterricht, der von ja, Lernfreude, auch Lernfeuer bestimmt ist, spielen die Eltern. Und zwar dahingehend, dass sie sich in den Unterricht so wenig wie möglich einmischen. Also da kann ich nur Margit Varro nennen, die immer gesagt hat, die Eltern, die mit Wohlwollen und Interesse die Ausbildung ihrer Kinder begleiten, aber nicht beim Lehrer ständig nachfragen, übt es auch genug? Seien sie mal strenger oder könnte er oder sie nicht schon mal das und das spielen? Die Erfahrung habe ich auch gemacht, das ist in der Regel nicht förderlich. Und was es nicht geben sollte, bei uns jedenfalls nicht, ist, dass also Lehrer und Eltern sich sozusagen verbünden und unter Umständen gegen das Kind. Also von daher ist die Grundmotivation, und das kann ich im Moment wirklich ausnahmslos von allen Schülern zwischen 5 und 82 Jahren sagen, die ist da.
Mhm.
Interessanter ist die Sache, wie motiviere ich sie von Schritt zu Schritt oder von Werk zu Werk.
Ja.
Und da gilt eben auch wieder, es ist erstmal ein Prozess. Wir sind ein wenig, so vergleiche ich es gerne, in einer Werkstatt, wo unheimlich viele Späne und Hobel herumfliegt, wo man auch markieren muss, damit man überhaupt noch sieht, was man eigentlich machen wollte. Und das gehört mit dazu und das geht gemeinsam. Das Wesentliche für eine Motivation ist, dass Schüler natürlich je nach Alter lernen, wie sie selber üben.
Mhm.
Und wenn das Schritt für Schritt mehr wird, bleibt eigentlich auch die Motivation. Schwierig ist es dann, wenn Schüler in der Abhängigkeit vom Lehrer kommen, Und das habe ich auch selber erlebt, die dich wirklich alles müssen vorspielen lassen, auch nach 15 Jahren Unterricht noch, und sagen, also ohne meinen Lehrer kann ich ja nicht richtig spiegeln. Ich muss den erst mal fragen. Oder bestimmte Transfers nicht stattfinden, dass man sagt, also dieser oder jene rhythmische Figur, die habe ich doch mal gehabt, das schaffe ich jetzt selber. Komme ich auch wieder zurück zu Margit Varro, die sagte, das größte Glück des Musikpädagogen ist es, sich überflüssig zu machen.
Das wollte ich gerade sagen.
Ach, wie schön.
Das lag mir gerade auf der Zunge. Ja, das ist das berühmte Bonmot von ihr, natürlich. Dass man sich überflüssig macht. Aber wer schafft das schon? Es geht ja darum, ein Handwerk zu vermitteln, was den Schülern dann gehört. Es ist ihrs. Ich nenne das immer den gepackten Sack. Wenn sie hier gehen, dann nehmen sie einen ganzen Sack voll Weisheit, von Wissen, von Tricks, von Methoden, von allem Möglichen mit. Und der ist ja nicht gelehrt, sondern der fühlt sich ja dann weiter. Mhm. Ja? Aber es geht darum, dass wir das mitkriegen, mitgeben. Ja? Ja. Und ich habe oft erlebt, genau das, was du sagst, dass man ja sich selber nicht an den Haaren nach oben zieht aus dem Sumpf und sagt, ich müsste das doch jetzt eigentlich wissen, sondern dass so eine innere Bequemlichkeit sich Platz macht, weil man will das ja auch gesagt bekommen. Ne?
Ja, das ist ein gutes Stichwort.
Ja?
Dieses ich möchte es auch gesagt bekommen, liegt nämlich auch wieder begründet in unserer Kultur, die ja nicht nur eine Fehlerkultur ist, sondern auch eine Oben-Unten-Kultur, hier der Lehrer, da der Schüler. Und im Prinzip, ich muss erst meinen Lehrer fragen, ob das richtig ist oder ob ich das darf. Und das finde ich, und ist mir gerade in den letzten Jahren bewusst geworden, ganz wichtig, sukzessive Freiheiten nicht nur zuzugestehen den Schülern, sondern eigentlich sie geradezu dazu aufzufordern, zu sagen, ja, mach doch einfach mal, üb doch diese Kinderszene mal selbst. Ne? Schlimmer als falsch werden kann es nicht, und dann können wir ja immer noch sehen, aber das klappt. Ich brauche dir nicht haarklein überall einen Fingersatz hinzumachen,
ja,
ne?
Ja, genau.
So dieser Art. Und natürlich ist es prima, wenn Schüler einen strukturierten Unterricht, den ich hoffe immer zu geben, schätzen und auch wissen, also wenn jetzt dieser und jener Fingersatz da ist, dann wird er sehr gut sein. Und dann eben auch dieses Vertrauen haben. Das ist überhaupt etwas, was ein Geschenk ist im Einzelunterricht, diese Vertrauensbasis, die man hat und die auch sehr wertvoll ist. Gleichzeitig finde ich es eben bedeutsam, dass jemand diese Freiheit schätzen lernt, sich eben auch unabhängig zu machen. Zum Beispiel auch selber zu improvisieren, sind auch Dinge, wo ich relativ spät mit angefangen habe, erst so die letzten 3-4 Jahre auch. Und das eben auch bei Schülern, die das mögen und gerne machen, immer mehr in den Unterricht integriere. Dass man dann auch sagt, guck mal, das sind deine Improvisationen oder deine Stücke, die du geschrieben oder erfunden hast. Das ist doch einfach toll. Ich habe das nicht gemacht.
Du hast es nicht gelernt, ne?
Nein, ich habe das nicht gelernt, und ich kann natürlich improvisieren ein bisschen und würde es aber eben irgendwie auch nicht aufschreiben, oder ich würde auch nicht hingehen und längere Stücke schreiben. Bei mir war es immer so, dass ich von den Instrumenten ausgegangen bin. Und vielleicht ändert sich das auch noch mal. Also ich habe viel Kontakt zu Komponisten und Arrangeuren auch, wo ich denke, Leben ist ja lang genug, könnte man ja noch mal lernen.
Das traue ich dir zu, vorsichtig ausgedrückt. Ich würde mich freuen, etwas besser ausgedrückt. Aber Georg, du hast gerade was anderes angesprochen, nämlich Vertrauen. Dazu fallen mir zwei Dinge ein, eins nach dem anderen. Das eine ist, man ist ja als Klavierpädagogin, Pädagoge, ist man ja eine ganz außerordentliche Bezugsperson. Man hat sehr viel Verantwortung. Das ist auch gerade Thema meiner Doktorarbeit, die Funktion der Lehrer, die weit über den Klavierunterricht hinausgeht. Also ich habe sehr viele Zitate wie Mutterersatz, Vaterersatz, man ist Psychologe, man ist Betreuer, man ist Begleiter. Ich habe mal darüber nachgedacht, dass es eigentlich in unserer Gesellschaft, in unserem Leben kaum noch so eine Beziehung gibt, wenn man jetzt nicht den Instrumentalunterricht hat, wo man so viel Hingabe und Aufmerksamkeit einfach bekommt von einer einzelnen Person, die über einem steht. Also altersmäßig zum Beispiel, ja. Wir werden so nicht mehr erzogen. Das gibt es nicht mehr. Was früher auch in der Form der Hauslehrer zum Beispiel gab oder das ärztliche Gespräch, was durchaus einen größeren Raum anhatte, dann die priesterliche Zuwendung, all diese Gespräche, ja, also die Beichte ist ja manchmal tatsächlich ein Gespräch gewesen über Gott und die Welt und nicht nur über die Verfehlungen. Und übrig bleiben die Instrumentallehrerinnen und Lehrer, ne? Das bleibt. Wir sind so Rudimente einer untergehenden Kultur.
Und finde ich ganz wunderbar ausgedrückt. Also ich würde sagen, Rudimente auf jeden Fall, aber Rudimente, die in naher Zukunft eine sehr große Bedeutung haben
Ja,
werden. Weil
genau.
es sind ja auch immer wieder Wellen, die geschehen. Gab lange Zeit eben diese große Welle, möglichst viele Kinder gemeinsam mit großem Gruppenunterricht oder eben
Suzuki.
die noch nicht mal unbedingt Suzuki, das hat jetzt ja auch wirklich einen kulturellen Hintergrund in Japan von dort aus auf die ganze Welt gebracht. Ich denke eigentlich mehr an die für mich höchst zweifelhaften Projekte Jeki und Jekids, die wir hier in den Schulen haben, die sehr gute Ideen hatten, Kindern, die kaum eine Möglichkeit haben, mal an ein Instrument zu kommen, weil familiär weder ideell als auch finanziell Möglichkeiten sind, so etwas zu ermöglichen. Das Problem ist aber, dass solche guten Ideen gleich mit der Gießkanne auf eine ganze Gesellschaft ausgefahren werden. Und wenn man mal denkt, dass an unserem oft so hochgelobten Kulturstandort Deutschland, und mit dem zweiten Wort Standort zeigt sich ja schon, wie bürokratisch das gemeint ist, dass hier zum Lande so viele Eltern von Kindern musikalisch überhaupt keine Vorbildung mehr haben, dass wir also heute ist es nicht ungewöhnlich, dass man in einem Arzthaushalt vielleicht drei CDs findet und noch nie irgendwo ein Zugang bestanden hat zu nahrhafter Musik, sage ich, anstatt zum Konsumieren. Da ist es dann nicht verwunderlich, wenn dann alle irgendwie ein bisschen Musik machen und letztlich auch alle wieder dafür benutzt werden, damit Politik oder wer auch immer Stiftung sagen kann, guck mal, was wir Schönes gemacht haben. Wir haben mit diesem Projekt hier hunderttausende Kinder erreicht. Aber die Frage nach der Qualität und auch nach der Sinnhaftigkeit, nach dem Langfristigen wird ja überhaupt nicht gestellt. Und ich glaube, um zurückzukommen zu den Rudimenten des Einzelunterrichtes, da bin ich auch wirklich sehr konservativ und sage, mit dieser Form des Lehrens und gemeinsamen Lernens ist so viel möglich, die kann auch gar nicht untergehen eigentlich. Und die wird Bedeutung gewinnen, gerade eben in einer Zeit, wo im Moment Menschen unfreiwillig distanziert werden.
Ein wichtiger Aspekt, ja. Ich habe gehört, im letzten Jahr, in unserem C-Jahr, wurden sehr viele Fahrräder verkauft und Klaviere. Das finde ich ganz interessant, der Gedanke. Die Menschen hatten natürlich endlich Zeit und haben sich einen Wunsch erfüllt, aber trotzdem spricht daraus etwas
Oh
anderes.
ja.
Ja? Es spricht erstmal ein Freiheitsgedanke daraus. Und es spricht der Gedanke daraus, etwas selber zu machen, sich selber zu bewegen mit eigener Körperkraft in Form von Fahrradfahren und selber zu machen in Form von Musik. Wir haben davor schon einen Anstieg an Musikliebhabern und Musikausführern gehabt im Land wie noch nie. Das hat sich jetzt noch potenziert, merkwürdigerweise, natürlich nicht merkwürdigerweise, aber es ist schon sehr interessant zu beobachten, ja. Und wie erklärst du dir, jetzt nicht das letzte Jahr, aber wie erklärst du dir davor diese Sucht, dieses Verlangen nach dem Selbermachen, das Verlangen nach Musikunterricht, ohne dass wir eigentlich oder dass die Menschen oft wissen, worum es dabei geht? Also es gibt ja Kinder, die gehen in die Musikschule und wissen überhaupt nicht, wer Beethoven ist. Ja? Warum? Was ist das? Was treibt uns da an?
Ja, sehr gute und sicherlich auch ganz verschieden zu beantwortende Frage. Also ich gehe mal da rein, was mich jetzt gerade direkt so angesprochen hat. Es gehen Kinder in die Musikschule, die gar keinen Beethoven kennen. Da müssen wir wirklich auch schonungslos mal hingehen und sagen, wie läuft Musikunterricht an allgemeinbildenden Schulen? Zum Beispiel im Land Nordrhein-Westfalen seit nicht 5 Jahren oder 10 Jahren, sondern eigentlich seit 40 Jahren. Es hat ja überhaupt nicht den großen Wert, womit sich die sogenannte Kulturnation Deutschland immer wieder schmückt, sondern es ist halt ein Beiwerk, wenn gerade mal ein ausgebildeter Lehrer da ist oder wenn eben jemand Lust hat oder wenn es sich ergibt und wie auch immer. Das heißt, dem Instrumentalunterricht kommen ja noch ganz andere Funktionen zu als die reine Vermittlung des Instrumentes. Also meine Frau und ich sehen uns als auch wirklich Ersatz, den wir natürlich nicht ganz sein können, für vollkommen ausgefallenen Musikunterricht in Grundschulen. Da gibt es nur wenige Ausnahmen und da freut man sich riesig, wenn Grundschüler im dritten Schuljahr die Moldau kennen. Das gibt es auch noch. Aber es ist wirklich schon ein Leuchtturm. Das heißt, es geht darum, dass es im Instrumentalunterricht auch sehr viel direkter geht, weil es ist erstmal nur eine Person da oder zwei Personen, wenn man die Eltern mitrechnet oder das Elternteil. Ja. Man kann lehren, man kann sich etwas direkt anschauen. Ich finde auch Bücher über Komponisten, über die Zeit und so weiter so wichtig, um anschaulich zu machen. Schau mal, damals gab es kein Internet. Wir können jetzt nicht mal YouTube eben anklicken und finden dann, wie Beethoven gespielt hat. Aber hier haben wir ein schönes Bild. Das heißt, es wird schon gespürt, dass im Instrumentalunterricht sehr viel mehr passieren kann als eine reine technische, manuelle oder wie auch immer fördergründige Ausbildung am Instrument, sondern eine musikalische Bildung vonstatten gehen kann. Und warum ist das gerade die letzten Jahre so? Ich glaube, es ist die gleichlaufende Bewegung zu den immer größeren digitalen Verlockungen und Angeboten, die uns überschwemmen, nicht nur die Kinder, auch uns Erwachsenen, und die uns eigentlich zum Auswählen oder auch zum Abschalten zwingen. Und dann ist auf einmal sowas Altmodisches wie einmal die Woche Einzelklavierunterricht wieder einfach eine Wohltat, weil eben so viel zusammenkommt. Von der Musik aus sind ja nun auch die Türen zu den anderen Künsten und auch zu den Wissenschaften so etwas von offen.
Ich freue mich. Ja, genau. Nee, weiter, ich wollte dich nicht unterbrechen. Ich wollte nur bestätigend einmal hier ausatmen,
weil ich mich das so freute. Ich bin auch schon wieder fertig.
Nee, das Thema müssen wir noch ein bisschen beleuchten. Unterricht, Musikunterricht, früher selbstverständlich, heute exotisch und trotzdem begehrt. Gehen wir noch mal back to the roots. Singen. Es wird nicht mehr gesungen. Mir macht es Angst. Ich find das bedrohlich, wenn ich mehr gesungen. Ich meine jetzt nicht das letzte Jahr, vergessen wir. Also wir vergessen es nicht, wir leiden drunter. Genau. Aber wir, es ist nicht mein Punkt. Ich will weiter gucken und weiter denken und auf der Basis von dem, was vorher war und was sich vielleicht verdichtet hat in diesen letzten Monaten. Aber schau mal, es ist ja nicht so, dass nur aus gesundheitlichen Gründen nicht gesungen werden darf, sondern es wurde ja schon vorher nicht gesungen.
Ja.
Es wird in der Kita nicht mehr gesungen. Ich habe in irgendeinem Artikel habe ich gelesen, dass lieber, ich weiß nicht, ein paar chinesische Vokabeln schon mal den Kleinsten beigebracht werden, ja, weil man glaubt, dass man sie damit fit für die Zukunft macht. Und ich finde das so beängstigend, denn wenn wir nicht mehr singen, wir kennen unsere Stimme nicht. Und wir empfinden auch die Schönheit einer Melodie nicht so deutlich und nicht so gestaltgeschlossen, als wenn wir sie selber nachsingen oder nachsummen. Das Summen kommt automatisch irgendwann, vielleicht sogar bei dem einen oder anderen mit, aber das Singen ist ein so wichtiger Faktor in unserer Entwicklung. Mhm. Es sind die Texte, es ist das, was sich einprägt. Wenn man in Heime geht und mit Demenzkranken spricht und man spielt ihnen die Musik der Kindheit vor oder der Jugend, ja, dann reagieren man ganz anders darauf, als wenn wir jetzt gerade irgendeinen aktuellen Popsong spielen. Der erreicht uns nicht, aber unsere Wurzeln, unsere Kultur, unsere Vergangenheit, unsere Erziehung ist verbunden mit Musik. Und die erste sollte doch sein, etwas, was wir auch selber machen können. Und das erste Instrument des Menschen ist nun mal die Stimme.
Finde ich ganz wichtigen Aspekt. Aspekt ist viel zu wenig gesagt. Ich will es mal kurz historisch beleuchten. Es liegt einfach daran, dass nach dem Zweiten Weltkrieg das Singen eine solche Verpönung erfahren hat, ja, durch diese, dieses negative Image, dass man sagen kann, es fiel ja eine Generation aus, in der vernünftig Stimmen gefördert, ausgebildet wurden. Und in den Schulen war ja auch interessant nach dem Zweiten Weltkrieg, dass es wichtiger war, dass der Lehrer Geige spielt, anstatt dass er singen kann. Egal, jeder Dorflehrer, auch wenn er schrecklich intonierte, er musste eine Geige in der Hand haben. Ja. Das heißt, die Geige war sozusagen die Maske vor der Stimme gewesen. Aha. Und das hat sich ja erst dann Ende der 60er Jahre wirklich gelüftet. Und wie soll ich sagen? Volkslieder sind einer knappen Generation eben so nicht mehr geläufig gewesen. Diese haben es auch an ihre Kinder nicht weitergegeben. Es hat dann sehr viele gute Beispiele gegeben, gerade auch durch die Weiterentwicklung der musikalischen Früherziehung, wo das Singen mit neueren, moderneren Liedern wieder eine Bedeutung bekam. Aber es hat sich nicht flächendeckend in eine fiktive bürgerliche Gesellschaft hineingebracht. Das heißt, gut, es wird noch gesungen. Ich habe manche Schüler, die sehr gerne singen. Ich singe immer oder sehr häufig, ja, beim Unterrichten auch mit. Ja. Aber es ist oft ein mutig machen nötig dafür, die eigene Stimme erstmal überhaupt zu spüren, ja, und dass es geht und dass es, ja, auf jeden Fall hilft, auch den Übeprozess zu bereichern oder überhaupt auch das, was gerade gespielt wird, eben auch mit in den Alltag zu nehmen. Dass man sagt, ich kann ja im Prinzip singend weiter Klavier oder Cello spielen, wenn ich gerade überhaupt kein Instrument in der Hand habe.
Das ist das. Also mir, ich denke gerade, ja, mit Clara singe ich ab und zu, aber sie ist natürlich auch durch und durch Instrumentalistin, obwohl sie sehr schön singt. Aber ich singe auch viel zu wenig, das war das mein Nebenfach im Studium. Mhm. Und neulich haben wir ein Lied zusammen gelernt, also ich habe mit ihr das gearbeitet, dass sie das singt, den Text sich merkt, geh aus, mein Herz, und suche Freude. Ah. Und in dem Moment, wo ich diese Worte schon ausspreche, erbebe ich, ja, weil es geschrieben wurde in einer Zeit des 30-jährigen Krieges, wo wirklich Tod und Verwüstung überall war. Und da kommt Paul Gerhardt und schreibt diese Worte. Ja. Und das ist so eine Kraft darin. Man singt ja auch Liturgien, weil sie noch tiefer ins Herz eindringen, ja, wenn man sie singt und nicht nur spricht. Unser Gefühlszentrum im Kopf, das limbische System, um das mal vereinfacht zu sagen, braucht Melodien.
Ja.
Und ich bin dann eigentlich ganz schnell bei der Diskussion, die ich gar nicht ausführen will, aber der Gedanke, die Melodie zu zerstören, fing ja an mit der Gleichberechtigung der Töne in der Dodekaphonie und später mit der nicht-melodischen Musik, hat sich eigentlich nicht durchgesetzt. Es war ein Versuch, und das Experiment achte ich selbstverständlich, aber wir haben doch eine Sehnsucht nach Melodie, haben wir
unbedingt
doch.
Unbedingt. Da knüpfe ich jetzt gerne an. Ich würde auch sagen, dass die Dudikow...
Zwölfte Musik.
Zwölfte Musik, viel einfacher, genau. Dass es wirklich ein großes Experiment ist mit tollen und spannenden Ergebnissen, aber dass sie nie oder nur für ganz wenige Menschen wirklich auch das Herz berührt hat und dazu geführt hat, vielleicht in diesem System zu denken, liegt eben auch darin, dass es einfach nicht menschlich ist, alles gleich zu berechtigen. Im Prinzip ist das eben auch so ein Versuch, wieder etwas zu transformieren, so einen neuen Menschen zu schaffen. Und das war auch das, was ich im Studium eben bei einem Professor, der sehr der neuen Musik zugetan hat, erlebt habe. Und als ich das hörte, war mir klar, ich werde ganz anders arbeiten, als er also auch zum Beispiel die russische Klavierschule verachtet hat, weil das volkstümelnde Melodien wären und russisch-bolschewistisch und was weiß ich und sonst wie. Ja. Und es wäre doch viel wichtiger eigentlich erstmal mit völlig unzusammenhanglosen und Aleatorik und sonst was anzufangen. Mhm. Und dann dachte ich, okay, nee, das wird es einfach nicht sein, weil das spürt man einfach, also ich jedenfalls. Und von daher denke ich, ist es toll, dass es Zwölftonmusik gibt, aber es ist auch genauso klar, warum die wenigsten Menschen diese Musik lieben. Ich liebe sie auch nicht.
Ja, lieben kann man sie schwer. Also ich habe mit Clara habe ich die sechs kleinen Klavierstücke von Schönberg, ich glaube es ist Opus 19, gemacht. Da war sie fasziniert. Aber sie konnte sich nicht erwärmen dafür. Sie konnte das Feuer nicht finden in sich. Trotzdem finde ich das wichtig, dass sie das kennenlernt. Das ist das eine. Aber was ich dich fragen möchte, ganz konkret als Pädagoge, es gibt ja die Versuche, ich weiß nicht, mir fällt gerade die Klavierschule von Fritz Emons ein, mit Klötzchen und so weiter. Und ich habe jetzt nicht so viel Erfahrung mit Anfängerschülern gehabt in meinem Leben. Aber ich habe das Gefühl, dass diese Klavierschule nicht die Fortschritte, unter Anführungszeichen, auch das ist relativ und muss in einem Kontext gesehen werden, aber nicht diese Fortschritte bringt, damit man Erfüllung erlebt sehr früh und dadurch Feuer fängt. Siehst du das ähnlich?
Ja, das sehe ich auch so. Wir haben ja beim Klavier jetzt, anders als beim Cello, da wird vielleicht noch einiges kommen, unglaublich viel an Auswahl an Schulwerken. Ja. Und je mehr Erfahrung man mit dem Unterrichten hat, desto deutlicher kann man da eben auch sich Dinge zusammenstellen, aus verschiedensten Schulen was rausnehmen. Ja. Aber der Punkt, dass nur wenige Schulen wirklich darauf hingeben, eine Erfüllung an der Sache zu bringen und eigentlich doch oft eben so in dem Abhandeln von verschiedenen wichtigen Lernfortschritten arbeiten, die Tonleiter, der Dreiklang, die Öffnung der Hand und so weiter, die ersetzt eben nie den Lehrer oder den Pädagogen, der individuell führt. Weil das ist ja das Tolle an unserem Beruf, jeder ist anders und dann sind die Altersgruppen auch noch so weit auseinander. Ja. Ne? Und ich kenne einige modernere Schulen, wo ich finde, da ist das sehr gut gelungen. Da ist zwar der Lernfortschritt dann über 5 Bände erstaunlich klein, aber es ist so ein Erleben hergestellt, so eine direkte atmende Verbindung zwischen Musikgeschichte, Musiktheorie, Improvisieren, Lernen von der Notation, schönen Stücken, Angeboten, selber was zu machen. Das ist also derzeit auch so die Sache, wo ich meinen Unterricht hauptsächlich dran ausrichte, mit Ausnahme jetzt eben derjenigen Schüler, die von sich aus so motiviert und vielleicht auch noch so fähig sind, dass ein Urtext einfach ausreicht, ne? Und man nichts weiteres braucht.
Welche Schule ist das?
Das ist also die Klavierschule einer ungarischen Pädagogin, die in München seit Jahren lebt, die heißt Aniko Drabon. Und was ich bei ihrem Werk, ist eine Klavierschule in 5 Bänden jetzt einfach sehr schön finde, ist, dass sie sehr pädagogisch, didaktisch umsichtig gemacht worden ist, den Schüler aber immer anspricht mit Dingen, die eben einfach dazugehören. Wie ich eingangs sagte, Musik kann sich nicht in dem Werk alleine, auf das Werk alleine beschränken, sondern wir müssen über das Umfeld Bescheid wissen. Wir müssen neugierig sein, was überhaupt eine Gavotte ist oder dergleichen. Und dem wird in der Schule wirklich sehr schön nachgekommen und sie ist sehr flexibel einsetzbar. Sie hat wie die meisten Klavierschulen heute auch CDs dabei, wo ich auch sehr dankbar bin, dass es sie gibt, weil eben man von Eltern nicht mehr erwarten kann, dass sie entweder selber ein Instrument gespielt haben oder singen können. Und man hat als Lehrer dann eben auch sehr viel Flexibilität mit der Schule. Man kann was auslassen, man kann vorwärts und rückwärts springen. Und ja, das finde ich einfach wichtig, ja, dass es Räume gibt. Ne? Die können mal sehr groß sein, dann gibt es auch mal wieder engere Räume, wo man sagt, wir müssen uns jetzt wirklich mal hier um deinen vierten Finger kümmern. Der knickt dir immer weg oder was. Und dann kommt wieder was Neues dazu. Und
aber wie ist die im Verhältnis zum Beispiel zur russischen, wirklich handfesten russischen Klavierschule, die ich also als beste ansehe?
Sehe ich weiterhin auch als beste an, wenn eben bestimmte Voraussetzungen eben da sind, beim Kind oder auch beim Erwachsenen. Man kann wunderbar mit Erwachsenen russische Klavierschule machen, die lieben es oft. Der Unterschied ist der, dass es wird noch vom im Fünftonraum von diesem Mittel-C ausgegangen, das aber relativ bald verlassen und eben auch versucht, dieses Lesen, Fühlen und Hören sehr früh in Einklang zu bringen.
Genau.
Und die Erfahrung, die wir die letzten Jahre gemacht haben, ist auch, dass das Lesen immer schwieriger fällt.
Ja.
Weil das hängt in erster Linie damit zusammen, wie Schüler heute in der Schule lernen.
Ist das so? Ist dieser Zusammenhang, den kannst du
sehen? Es gab so viele unglaubliche Methoden, das Lesen und Schreiben beizubringen mit der Ganzwortmethode und dieser oder jener, wo Schüler erst mal bis zum dritten Schuljahr falsch schreiben dürfen und angeblich richtet sich dann alles von selbst. Das sind ja alles auch wieder so Feldversuche, ne, wo ganze Generationen drunter leiden. Und das führt dann dazu, dass etwas relativ Handfestes und eigentlich ja nicht sehr Kompliziertes, sollte man meinen, wie die Notenschrift, für viele Schüler wirklich kryptische, schwierige Dinge sind, die gelehrt werden müssen. Und das, finde ich, macht diese Schule auf eine relativ entspannte Weise. Also ich merke jetzt nach einigen Jahren, wo ich diese Schule verwende, dass die Leseschwierigkeiten, diese von der ungarischen Lehrerin, dass diese Leseprobleme weitaus weniger da sind. Und zumal eben auch so ein bisschen Tonika-Do-Methode ist mit drin, was ja in Ungarn durchaus auch Tradition hatte. Dann eine Betonung auch auf verschiedenen Rhythmen aus aller Welt, was Schüler sehr anspricht, aber auch generell einfach toll ist, wenn man rhythmisch versiert ist. Und es geht eben wirklich sehr kleinschrittig auch voran. Bei einer russischen Schule kann es halt auch wirklich passieren, dass man gleich denkt, oh nee, also da muss jetzt aber noch was anderes rein, um mal jetzt hier bei dem Fall zu bleiben.
Ja, sehr interessant. Ja, wir müssen leider irgendwie zum Ende kommen. Ja. Das möchte ich gar nicht. Wir müssen das mal fortsetzen. Meine letzte Frage ist, übst du selbst? Hast du Zeit zum Üben?
Wenn ich die Zeit finde, nehme ich sie mir. Ich habe jetzt 16 Jahre Cello-Fortbildung gemacht, offiziell alle 2 Wochen lang, die ich mir einfach auch gegönnt habe, die in der nächsten Woche zu Ende sein wird, weil die tolle Cellistin umzieht. Aber es ist ganz wichtig, auch für den Lehrenden, sich selber Zeit zu nehmen für sein Instrument oder in meinem Fall auch die Instrumente, um einfach dran zu bleiben einerseits, dann auch sich selbst zu reflektieren vom Unterrichten aus, wie würdest du es denn jetzt machen und hin und wieder auch zu konzertieren.
Georg, ich danke dir. Ich habe viel gelernt. Und ich freue mich auf alle weiteren Gespräche mit oder ohne Mikrofon.
Da freue ich mich auch sehr drauf, Anna.
Alles Gute.
Wunderbar.
Alles Gute. Tschüss.
Tschüss.